Hallo und herzlich willkommen bei der zweiten Staffel von Diagnose Zukunft, dem eHealthTech-Podcast über die Zukunft des Gesundheitswesens. Wie wird unser Gesundheitssystem digital transformiert? Wie lässt es sich sinnvoll weiterentwickeln? Diesen und weiteren Fragen gehen unsere Gastgeber nach, Doc Esser und Tobias Leipold. Zusammen mit hochkarätigen Gästen sprechen die beiden über Herausforderungen und Zukunftsprozesse in diesem spannenden Themenfeld.
Lieber Jürgen, wir begrüßen dich zu einer neuen Folge der Diagnose Zukunft. Du bist Lehrstuhlinhaber für Medizinmanagement an der Uni Duisburg in Essen.
Ja, ja. Da erinnere ich mich noch sehr gerne an meine Zeit in Essen. Ich habe ja bei dir studiert. Du forschst unter anderem im Bereich der Krankenversicherungsökonomie. Und was gibt's denn Neues aus der Kassenwelt, die ja mehr und mehr auch die Digitalisierung mitgestalten? Wie sehen Wettbewerbsbedingungen zwischen den verschiedenen Kassen aus?
Genau. Und was fordern die Ärzte, was die Kassen und was hat das alles eigentlich mit der Digitalisierung zu tun? Also es wird ein spannendes Gespräch. Und bevor wir aber jetzt richtig in Media Res gehen, Jürgen, bitte stell dich doch unseren Zuhörern mit eigenen Worten einmal kurz vor.
Ja, also Jürgen Wasem, ich habe einen Lehrstuhl für Medizinmanagement an der Uni Duisburg-Essen. Von der Ausbildung her bin ich einerseits Wirtschaftswissenschaftler, andererseits Politologe, was eine ganz gute Mischung für diese Tätigkeiten ist. Und ich versuche über die reine Aufgabe als Lehrstuhlinhaber hinaus auch an der Schnittstelle zur Praxis mich zu betätigen. Ich leite diverse Schiedsgremien zwischen zum Beispiel Krankenkassen und Akteuren im Gesundheitswesen. Und wir machen natürlich viel Forschung, zunehmend auch Forschung im Bereich der Digitalisierung im Gesundheitswesen.
Und das machst du ja schon seit längerem. Du schaust auf eine wirklich beeindruckende Karriere zurück. Du bist seit knapp 20 Jahren dabei. Also du klingst von der Stimme her natürlich sehr, sehr jung, aber du hast die Expertise. Du gehörst seitdem einer Expertenrunde an, die sich mit den Eckpunkten zur Weiterentwicklung des Gesundheitssystems beschäftigt hat. Was hat sich denn seitdem verändert und wie habt ihr denn damals gestartet? Und was würdest du sagen, was sind die positiven Erfahrungen, die du gemacht hast? Was sind die negativen Erfahrungen?
Ja, also positiv und negativ hängt eng miteinander zusammen. Positiv ist, das Gesundheitswesen bewegt sich schon. Das Negative ist, es bewegt sich extrem langsam, weil die zentralen Baustellen, was die Versorgung angeht, dass wir ein relativ abgeschottetes System mit Krankenhaus für die stationäre Versorgung und die niedergelassenen Praxen für die ambulante Versorgung haben, dass die Patientenflüsse dazwischen nicht gut funktionieren, dass die Daten dazwischen nicht gut funktionieren. Das alles ist nichts Neues. Da gibt's schon aus den 90er Jahren Gutachten etwa des Sachverständigenrats fürs Gesundheitswesen, die das alles beschreiben. Und der Gesetzgeber ist aktiv, die Selbstverwaltung ist aktiv, man versucht, die Dinge in Bewegung zu setzen, aber es ist sehr, sehr langsam. Von daher, manches, was wir jetzt in die Geschwindigkeit am letzten Jahr erlebt haben, da kommen wir ja vielleicht noch drauf, was der Krise jetzt, der Corona-Krise zurückzuführen ist, das wäre sonst mit der üblichen deutschen Geschwindigkeit viel, viel langsamer passiert.
Also da hat sich was getan, würdest du sagen. Also ist das ein positiver Nutzen, den wir aus der Krise jetzt ziehen können?
Ja, auf jeden Fall. Ich will es an einem Beispiel deutlich machen. Wir haben einen Antrag gestellt für ein Projekt, das der Innovationsfonds fördern soll, zur Förderung von Videosprechstunden in Deutschland. Den Antrag haben wir angefangen zu schreiben im Dezember 2019. Und da waren wir in der Situation, dass wir gesagt haben, das wird ganz mühselig, da Partner zu gewinnen, die Videosprechstunde als sinnvoll ansehen. Und das war ein Exotending. Den Antrag haben wir abgegeben im März. Da war irgendwie schon im März 2020. Da war irgendwie schon absehbar, das könnte sein, dass das durch Corona schneller geht. Und als die Bewilligung kam für das Projekt im Herbst letzten Jahres, da war das ein volles Mainstream-Thema, was wir jetzt mit großer Freude tatsächlich angehen. Aber es zeigt eben in dem halben Jahr, ersten halben Jahr Corona, sind neue Kommunikationsformen, digitale Kommunikationsformen zwischen Ärzten und Patienten mit einer Geschwindigkeit ins System eingezogen, an die ich schon meinen Glauben verloren hatte.
Das sind doch schöne Nachrichten, oder Doc? Also ich glaube auch, dass die Digitalisierung ja nicht schnell genug und fortschrittlich vorangeschritten ist. Das sagst du ja auch, Jürgen. Was wir gerade auch sehen, ist aber, dass zum Beispiel auch durch solche Initiativen wie Krankenhaus Zukunftsgesetz doch durchaus eine ganze Bewegung in den IT-Abteilungen der Krankenhäuser auf einmal herrscht. Und schon auch so ein bisschen ein Umdenken gibt und das als Chance benutzt wird. Was kann man denn da deiner Meinung nach noch machen und wie kann man das weiterentwickeln?
Ja, also es ist richtig, es gibt jetzt zusätzliches, ausdrückliches Geld für Digitalisierung für Krankenhäuser. Das finde ich gut. Schwierig wird die Frage, ob es auch bei den Folgekosten dann tatsächlich, also ich bin gespannt, ob die Mittel abgerufen werden alle, weil die Häuser natürlich auch ein Commitment für die das zuständige Personal quasi mit abgeben müssen. Das ist kein Selbstläufer. Aber das ist ein wichtiger Punkt, Digitalisierung im Krankenhaus weiter fortschreiten. Da sind wir international nach, egal wie man es misst, gibt diverse Tools, mit denen man messen kann, wie weit ist der Stand der Digitalisierung eines Gesundheitssystems oder eines Bereichs, etwa der Krankenhäuser. Da sind wir relativ weit hinten nach wie vor. Das Entscheidende aus meiner Sicht für die Versorgung wird aber sein, ob es uns gelingt, tatsächlich eine einrichtungsübergreifende, sichere Kommunikation über die Infrastruktur dort hinzubekommen. Ja, das kann nicht mehr sein, dass der Arztbrief vom Krankenhaus dem Patienten mitgegeben wird in einem Briefumschlag und der wird dann dort beim Arzt eingescannt, nachdem vorher und nachher beide Seiten eigentlich die Voraussetzungen haben, digital das zu machen. An solchen Dingen leidet die Geschwindigkeit der Versorgung, die Exaktheit der Versorgung, da müssen wir dringend ran. Und das Zweite ist, ich glaube, wir werden sehen, dass die Digitalisierung auch im eigentlichen Behandlungsprozess einen deutlich weiteren Stellenwert bekommt. Wir haben gerade ja schon mal Videosprechstunde gesprochen. Gesundheits-Apps zum Beispiel ist das zweite Thema, wo wir erst ganz am Anfang stehen und die Verknüpfung dann, das wird aus meiner Sicht auch total spannend, die Verknüpfung von Gesundheits-Apps mit Arzneimitteln, etwa mit Medizinprodukten, da denke ich, liegen wirklich Potenziale.
Jetzt muss ich aber nochmal ganz kurz einhaken, weil das fand ich spannend. Du sagtest, es gibt tatsächlich Tools, womit man die Digitalisierung in den unterschiedlichen Ländern dann eben messen kann. Und da sind wir leider weit hinten. Was sind das denn für Tools und welche Länder sind denn gerade vorne und warum sind die vorne?
Also die Tools haben halt dann Listen, Checklisten, was passiert im Krankenhaus etwa oder in anderen Gesundheitseinrichtungen schon digital und was passiert noch analog. Und da wäre eben so ein typisches Beispiel, wird der Arztbrief schon digital, wenn der Patient das Krankenhaus verlässt, in die IT des behandelnden Facharztes oder Hausarztes weitergegeben oder kriegt er so ein Papierding mit? Das wäre so eine typische Frage. Oder Arzneimittelbestände, wie weit werden die schon digital abgeglichen, wie die Nachforderung von Arzneimitteln, die ergänzt werden müssen im Sortiment, inwieweit erfolgt das schon automatisch digitalisiert oder inwieweit muss da jemand durch die Regale gehen und gucken und so. Und ja, innerhalb Europas ist Estland ziemlich weit, Israel ist ziemlich weit, das wissen wir inzwischen natürlich alle auch. Deutschland war zu Beginn sehr, wenn wir das im ursprünglichen zeitlichen Rahmen geschafft hätten, wären wir auch ziemlich weit vorne. Ich möchte daran erinnern, der Beschluss, dass wir eine elektronische Patientenakte, damals hieß die noch elektronische Gesundheitsakte, Karte, einführen, ist 2003 gefällt worden und das Ganze sollte 2006 zum Leben erweckt werden. Es lebt noch nicht. Wenn wir da halbwegs im Plan gewesen wären, dann wären wir weiter vorne. Das Ganze ist im Übrigen auch ein Lehrstück dafür, was in so einem Gesundheitssystem schieflaufen kann, weil eben diese 10 Jahre, die wir schlicht verloren haben, die hängen einfach auch mit Webfehlern im System zusammen.
Ja, das ist sehr spannend. Wir haben uns auch nochmal mit der Geschichte auch mit im Rahmen des E-Rezeptes beschäftigt, dass das eben 2001, 2002 aus dem Lipobay-Skandal kam. Aber wir schauen durchaus auch nochmal nach vorne. Und was wir auch feststellen, und vielleicht kannst du das auch bestätigen, dass eben die Krankenkassen auch mehr und mehr in die Digitalisierung jetzt mit einsteigen, eben also nicht nur vom Gesetzgeber Maßnahmen getroffen werden. Aber trotzdem muss das natürlich auch vom Gesetzgeber oder von politischen Entscheidungen flankiert werden. Ich sag mal, am Ende muss es einfach etwas für den Patient sein und für den Arzt, was uns einfach so einen erlebbaren Nutzen macht. Vielleicht kannst du zu den Krankenkassen und der Digitalisierungsbemühungen noch was sagen?
Ja, also bei den Krankenkassen ist natürlich zunächst einmal, es ist ein betriebswirtschaftlich, ist innerorganisatorisches Thema. Ich hatte vor ein paar Monaten ein Gespräch mit einem Vorstand einer großen Krankenkasse, die relativ kontinuierlich wächst. Der sagt, wir haben schon lange aufgehört, obwohl wir kontinuierlich wachsen, zusätzliche Mitarbeiter einzustellen, weil wir aus der Digitalisierung der Betriebsabläufe so viel Effizienzreserven rausholen, dass wir das nicht brauchen, sondern wir können sozusagen mit dem bestehenden Stand an Mitarbeitern wachsende versicherten Bestände bearbeiten wegen der Digitalisierung. Das ist für die Krankenkassen schon ein wichtiger Punkt, aber es ist natürlich nur der kleinere Teil. Das ist klar. Der andere Teil ist, dass Krankenkassen auch zunehmend erkennen, dass durch den geeigneten Einsatz von Digitalisierung in der Versorgung ihrer Versicherten nützliche Dinge passieren können. Da sieht das Gesetz ja glücklicherweise vor, dass die Krankenkassen Spielräume haben, eigene Versorgungsmodelle aufzusetzen. Ob das im Rahmen von sogenannten Modellvorhaben passiert oder ob das im Rahmen von Verträgen zur besonderen Versorgung, das sind halt die entsprechenden Paragraphen, passiert, ist jetzt nachrangig wichtig. Die Krankenkassen müssen nicht nur das machen, was gemeinsam und einheitlich vorgeschrieben ist, das ja relativ viel ist im deutschen System, sondern sie können auch eigene Initiativen in der Versorgung ergreifen. Das tun sie auch schon seit vielen Jahren. Wir haben seit 20 Jahren Initiativen der Krankenkassen in Richtung Versorgung und die werden jetzt zunehmend auch darauf untersucht, kann man da vernünftige Projekte machen, in denen Digitalisierung eine wichtige Rolle spielt. Und zwar in einem, wie du das gesagt hast, für die Patienten auch merkbaren Rahmen. Also haben die Patienten selber direkt was davon, dass in dem Projekt auf digitale Informationsabläufe, in digitale Medien der unterschiedlichsten Art gesetzt wird.
Hast du da schon ein Beispiel für, also wo die Patienten wirklich was davon haben oder was zumindest in Zukunft vielleicht für die Patienten dann optimaler werden könnte?
Ja, also zum Beispiel, wenn ich ein Callcenter einsetze, das verknüpft ist mit digitalen Anwendungen des Versicherten auf seinem Smartphone und die Ergebnisse dann gleichzeitig in die Software von behandelnden Ärzten reinfließt. Das wäre so ein Beispiel, wo man sozusagen die Informationen, die man digital oder analog generieren kann, gleichzeitig in die Behandlung digital einfließen lässt. Und da gibt es eine ganze Reihe von Projekten, die das schon tun. Informationsaustausch, da hatten wir ja anfangs drüber gesagt, Stichwort Arztbrief, der Informationsaustausch zwischen Fachärzten, medizinischen Zentren und Krankenhäusern, der wird in einer Reihe von Projekten bewusst schon digital gemacht. Das sind dann zum Teil im Moment noch Insellösungen, weil wir nicht die ganz Deutschland kompatible Telematik-Infrastruktur schon stehen haben. Aber das zeigt immerhin, das war ja der Punkt, dass die Krankenkassen solche Projekte bewusst und beherzt fördern, weil sie eben erkennen, dass da Dinge passieren. Ein ganz wichtiger Punkt, das würde ich noch sagen, ist, die Krankenkassen waren ja anfangs sehr skeptisch, ob sie Projekte des Innovationsfonds gut finden sollten. Der Gesetzgeber hat ja entschieden, wir geben anfangs 300, jetzt 200 Millionen Euro im Jahr für Projekte der Förderung im Bereich der Versorgung, neue Versorgungsinitiativen. Und das wird zum Teil aus Krankenkassengeld auch finanziert. Die Krankenkassen waren anfangs sehr skeptisch. Inzwischen haben sie schon lange erkannt, dass das ein guter Weg ist, auszuprobieren, was Neues passiert im Gesundheitswesen. Und ein relevanter Anteil der Projekte, die da gemacht werden, haben schlicht und einfach auch Digitalisierung entweder sogar als Schwerpunkt oder zumindest als Element mit drin.
Dann sollte es dir natürlich aber auch wirklich gut gefallen, dass ja jetzt seit kurzem die medizinischen Applikationen zugelassen worden sind. Was hältst du denn davon? Also Medizin-Apps auf Rezept.
Ja, das ist eine Initiative, die man sicherlich in dieser Form Jens Spahn zuschreiben muss. Ich bin ja durchaus an manchen Punkten sehr kritisch zu den Dingen, die Jens Spahn tut. Aber an der Stelle, finde ich, hat er ja schon früh, da war er ja noch gar nicht Gesundheitsminister, sondern noch Staatssekretär im Finanzministerium. Da hat er mit anderen zusammen ein Buch geschrieben über App vom Arzt und hat das dann als Minister auch umgesetzt. Und da sind wir tatsächlich auch jetzt führend. Ich höre das auch tatsächlich, wenn ich auf internationalen Kongressen, im Moment heißt das halt irgendwelche Zoom-Konferenzen mit Leuten aus anderen Ländern, bin, dass da häufig das Gespräch drauf kommt, was wir da Innovatives machen. Es ist ja so, dass Hersteller von Gesundheits-Apps in sehr kurzer Zeit es schaffen können, von den Krankenkassen zumindest vorläufig mal bezahlt zu werden. Und wenn sie schon gute Daten vorgelegt haben, dass das wirkt, was sie da haben, auch tatsächlich schon dauerhaft bezahlt werden können. Und solange sie das noch nicht können, ein Jahr, im Notfall sogar 2 Jahre Zeit kriegen, während die Krankenkassen die App schon für ihre Versicherten bezahlen, erst noch den Nutzennachweis zu erbringen.
Das ist auch für dich interessant, Heilvi. Du arbeitest ja auch an einer digitalen App. Und Jürgen, du hast gerade gesagt, du bist Vorsitzender von unterschiedlichen Schiedsausschüssen, aber auch für die Festsetzung der Vergütungsbeiträge für die DIGAs. Das führt zu der Frage, wie geht so ein Verfahren, wie arbeitet so ein Ausschuss, wie kann man sich das vorstellen? Kannst du da ein wenig den Vorhang lüften für uns?
Ja, das ist natürlich noch alles in den Anfängen. Es ist ja so, dass der Gesetzgeber vorsieht, dass im ersten Jahr zunächst einmal die Hersteller der DIGAs ihre Preise frei festsetzen können. Und gerade läuft die Diskussion darüber, ob dann die Kassen in jedem Fall auch alles von diesem frei festgesetzten Preis bezahlen müssen oder ob man da Höchstgrenzen einführt. Auf jeden Fall nach dem ersten Jahr oder für die Zeit nach dem ersten Jahr finden dann Verhandlungen statt zwischen dem Spitzenverband der Krankenkassen in Berlin und dem jeweiligen Hersteller einer App über den dauerhaften Preis. Das hat man sich zum Beispiel vom Arzneimittelmarkt abgeguckt, wo das auch so läuft, dass der Hersteller im ersten Jahr den Preis frei festsetzen kann und dann ab dem zweiten Jahr gilt ein verhandelter Preis. Und wenn die beiden Seiten sich nicht einigen können, im Moment geht das um die Frage der Höchstbeträge, aber dann geht es eben um die Frage, wie der Preis ab dem zweiten Jahr aussieht, dann ist vorgesehen, dass eine Schiedsstelle, die unter anderem mit 3 Unparteiischen besetzt ist, dann den konkreten Preis festsetzen soll. Da gibt es aber noch kein erstes Verfahren, weil die erste App ist erst im Oktober im Verzeichnis gewesen, Oktober letzten Jahres. Das heißt, da fangen jetzt bald die Verhandlungen an, ja, die fangen jetzt in Kürze an, über den Preis ab dem zweiten Jahr. Und ich gehe mal davon aus, wenn man die Erfahrung aus dem Arzneimittelbereich überträgt, in der großen Mehrzahl der Fälle werden die beiden Seiten sich einig, wie der Preis denn aussehen soll. Und nur in den, ich sag mal, vielleicht 20-25%, wo die sich nicht einigen, muss dann diese Schiedsstelle ran. Kriterien, vielleicht sollte ich noch den Satz sagen, Kriterien, was eigentlich ein vernünftiger Preis ist zu finden, wird eine der Hauptaufgaben sein, weil wir das noch überhaupt nicht auf dem Schirm haben, wie bepreist man solche digitalen Gesundheitsanwendungen. Das ist eben anders als bei Arzneimitteln oder anderen Medizinprodukten, wo wir eine lange Erfahrung dafür haben, was ein vernünftiger Preis ist.
Hast du eine Idee, inwiefern diese medizinischen Apps, wenn sie denn verschrieben werden, auch tatsächlich genutzt werden und ob tatsächlich auch dadurch ein Benefit für den Anwender besteht?
Also wir haben noch keine Daten aus der Wirklichkeit der Verordnung im ganz normalen Routinebetrieb der Krankenkassen jetzt. Was wir haben, sind Daten aus den Studien, die Hersteller der Apps gestartet haben, um in das Verzeichnis reinzukommen. Ja, es gibt das hatte ich gerade gesagt, die Möglichkeit, dass man schon mit fertigen Studien kommt und dann dauerhaft finanziert wird, solange der Gesetzgeber das so lässt. Und es gibt die zweite Möglichkeit, dass man erstmal nur mit einem Konzept kommt und dann während des ersten Jahres oder der ersten 2 Jahre die Studien erst laufen, mit denen dann die Daten generiert werden. Aber die bisher schon Studien haben laufen lassen, die haben genau natürlich versucht zu messen, was ist der medizinische Nutzen. Da sieht man durchaus, dass das unter dieser Studie, das ist dann Studienbedingungen sozusagen, da gibt es eine Gruppe, die kriegt die App und eine andere Gruppe kriegt die App nicht. Und dann guckt man zum Beispiel bei einer Schlaf-App, gibt es Schlaftagebücher, sieht man einen Unterschied, dass die Leute mit der App mehr Fortschritte machen, was ihre Schlafprobleme angeht, als die App nicht bekommen haben. Und da sieht man dann schon, dass tatsächlich die Dinge wirken. Nun wissen wir aus der Arzneimittelforschung, dass zwischen der Wirksamkeit unter Studienbedingungen und der Wirksamkeit im Versorgungsalltag oft große Unterschiede liegen. Insbesondere, das ist genau der Punkt, den du angesprochen hast, die Neigung der Patienten zum anwendungskonformen Verhalten ist in Studien immer größer als in der Versorgungswirklichkeit. Insofern besteht hier sicher ein Risiko, dass die Leute in der Studie brav, etwa wenn es eine Schulungs-App ist, jeden Morgen sich 20 Minuten an ihr Handy setzen und das Schulungsprogramm absolvieren und das im Versorgungsalltag irgendwie ab dem dritten Tag liegen lassen. Da wissen wir leider noch nichts drüber.
Ich finde das ja super spannend und eben auch motivierend für die weitere Entwicklung von solchen Applikationen. Jetzt bist du ja Lehrstudienhaber für Medizinmanagement. Welche Ziele werden jetzt da verfolgt und was ist die Intention?
Also der Studiengang Medizinmanagement, das ist ein Masterstudiengang, der ist bewusst interdisziplinär und auf eine breite nachherige Verwendung ausgerichtet. Also die Studenten, die bei uns waren, sind zu ungefähr einem Drittel nachher in Krankenhäusern oder ähnlichen Einrichtungen, also Reha-Kliniken als Nachwuchsmanager. Aber die anderen zwei Drittel sind ganz weit. Also ich sag mal, wir haben im Bundesministerium für Gesundheit sind ehemalige Studenten von mir, im gemeinsamen Bundesausschuss sind ehemalige Studenten von mir, in Pharmaunternehmen sind ehemalige Studenten von mir, in Krankenkassen, Krankenkassenverbänden. Also das ist ein ganz breites Spektrum, wo die Studenten hinkommen, weil wir eben auch ganz breit ausbilden. Also wir machen Grundstrukturen des Gesundheitswesens, welche Management-Herausforderungen stellen sich im Krankenhaus, aber auch in der Krankenkasse, in einem integrierten Versorger, in einem Dienstleister. All das ist bei uns im Fokus.
Und ich kann den Studiengang nur sehr empfehlen. das ist ja eine der Fragen, die mich auch damals angetrieben haben, ist, wie lassen sich in einer vernünftigen Form Medizin und Ökonomie miteinander vereinen oder wie können sie profitieren voneinander oder vielleicht auch hindert es? Lieber Jürgen, ich würde gerne mit dir einen Blick in die Glaskugel werfen. Wenn man jetzt in die Zukunft schaut, mal 10, 15 Jahre und den Nebel sich ein wenig in der Kugel lichtet, wie würden denn der Weg zum viel optimaleren Gesundheitssystem aussehen? Also vielleicht ist auch die Frage, was heißt denn überhaupt optimal? Also und am Ende natürlich auch im Rahmen unseres Podcasts, welche Rolle können die Digitalisierung dabei spielen?
Ich glaube, auf diese Frage kann ich nahtlos da anknüpfen, wo wir vorhin bei der Diagnose waren. Eines der Hauptprobleme des Gesundheitswesens sind die Tatsache, dass wir chronische kranke Patienten, multimorbide ältere chronisch kranke Patienten haben, die oft bei uns zwischen den verschiedenen Bereichen des Gesundheitssystems nicht vernünftig behandelt werden, weil die Abläufe, wer ist wann wo zuständig, wer macht wann was, wer hat welche Informationen zu welchem Zeitpunkt nicht vernünftig vorliegen. Da müssen wir ran, da sind wir im internationalen Vergleich nicht gut und das, denke ich, ist schon der zentrale Punkt, wo wir besser werden können und wo Digitalisierung an unterschiedlichsten Stellen, wie wir das in diesem Podcast besprochen haben, wirklich auch helfen kann. Das ist der eine Punkt, wo ich mir wirklich erwarte, dass das Gesundheitswesen deutlich weiter ist in 15, 20 Jahren. Der zweite Punkt ist, wir sehen im Moment den Beginn einer Revolution, was die Arzneimittelversorgung angeht, durch die zunehmenden Erkenntnisse, was die Gensequenzierung angeht. Nur vor 10 Jahren war das ein reiner Science-Fiction, dass wir für einzelne Erkrankungen tatsächlich gentherapeutisch eingreifen und diese Krankheiten vielleicht für immer bei einem Patienten heilen. Wir haben jetzt die ersten halbes Dutzend Arzneimittel, die diesen Anspruch haben und da sind wir am Anfang einer Revolution und die geht auf jeden Fall weiter und was die Erfolgsmessung von sowas angeht, sind wir wiederum sehr schnell auch beim Thema der Digitalisierung, weil wir natürlich die Tatsache, dass alle Leute ein Handy mit sich rum haben, ob das in 20 Jahren noch ein Handy ist, weiß ich nicht, aber irgend so ein Tool wird man haben, gut nutzen können, um damit auch Erfolgsmessung von therapeutischen Innovationen zu machen. Und von daher, ich sehe gerade auch in der Verbindung von neuen Arzneimitteln und digitalen Tools wirklich auch einen wichtigen Punkt, wo ich denke, wo es Fortschritt geben kann. Das können so banale Dinge sein wie Patiententagebücher, die digital geführt werden, aber da lassen sich natürlich auch noch viel anspruchsvollere Kombinationen vorstellen.
Jetzt haben wir die ganze Zeit über Digitalisierung gesprochen. Jetzt frage ich mich natürlich, hast du noch eine analoge Gewohnheit, die sich auch definitiv nicht digitalisieren lässt?
Ja, ich rasiere mich nach wie vor analog und ich glaube, ich werde mich auch in 20 Jahren noch analog rasieren. Und mein Fahrrad wird, glaube ich, auch in 20 Jahren. Naja, das stimmt schon nicht mehr. Das hat schon irgendwie so ein digitales Tool da drauf sitzen, das ist klar. Also das ist ein guter Punkt. Ich glaube, ganz viel von dem, was wir uns heute analog nur vorstellen können, wird einfach in 20 Jahren auch digital sein. Ich bin da selber optimistisch und ich sehe auch wirklich eher die Chancen als die Risiken. Das hat bei mir auch gedauert, das will ich auch deutlich sagen. Ich habe vor 20 Jahren auch noch Gutachten geschrieben, bei denen ich überzeugt davon war, die Kosten-Nutzen-Balance von so Dingen wie elektronischer Patientenakte ist fraglich oder so. Da glaube ich inzwischen, wir können da wirklich mehr rausholen. Einfach auch, das muss man sagen, weil die natürlich die die technische Entwicklung, die Speicherkapazitäten, die mögliche Geschwindigkeit und all sowas, das hat so viel zugenommen, dass da einfach inzwischen, glaube ich, die Kosten-Nutzen-Balance relativ günstig ist. Ein wichtiges Thema, da würde ich gern noch den Fokus drauf legen, ist Datenschutz. Und zwar in dem Sinne, dass ich denke, wir müssen da weniger Barrieren haben. Auch das ist für mich persönlich ein Lernprozess. Ich habe lange gedacht, der Datenschutz muss über allem stehen und selbst wenn wir damit therapeutische Fortschritte verhindern, sollte uns der Datenschutz das wert sein. Das sehe ich inzwischen anders, weil ich glaube, zum Schutz des einzelnen Bürgers gehört auch, dass wir die Möglichkeiten, die für seine Gesundheit entstehen durch digitale Informationsprozesse, dass wir die mit einbeziehen. Und das sollte aus meiner Sicht schon zu einer gewissen Relativierung von Datenschutz führen. Ich habe mit großer Freude gesehen, dass der Sachverständigenrat fürs Gesundheitswesen gestern dazu ein Gutachten zur Digitalisierung vorgelegt hat und die genau auch das sagen, Leute, wir dürfen den Datenschutz nicht über alles stellen, der ist wichtig, das ist klar, aber wir müssen auch sehen, dass die Leute auch einen Preis dafür bezahlen, wenn wir den Datenschutz über alles stellen. Und da denke ich, wir sind im europäischen Vergleich ziemlich strikt, was die Umsetzung angeht. Wir haben ja eine gemeinsame europäische Datenschutzgrundverordnung, aber die kann man auch liberaler leben, das zeigen uns andere Länder. Und ich glaube, die medizinische Versorgung würde davon profitieren, wenn wir da nochmal neu rangehen.
Ach, das finde ich ja spannend, weil das ist ja wirklich ein sehr heißes Thema, was ja auch vielen Patienten wirklich auf der Seele liegt und auch am Herzen, weil sie eben Sorge haben, dass mit ihren Daten Schindluder getrieben werden könnte.
Natürlich, die Hürde dafür, dass man Schindluder treibt, muss man hoch ansetzen. Das ist schon klar. Ich nehme mal, wenn wir nochmal die digitalen Apps nehmen, ein gutes Beispiel. Wer in die Krankenkassenfinanzierung rein will mit einer digitalen App, muss sicherstellen, zusagen und sicherstellen, dass die Daten nicht abfließen für irgendwelche dritten Zwecke. Ja, das ist ja häufig bei Gesundheits-Apps ist ja die Datengenerierung, um damit dann Marketing für andere Produkte machen zu können oder so ein wichtiger Punkt. Da sagt die digitale Gesundheits-Apps-Verordnung des Ministeriums klipp und klar, ihr müsst euch entscheiden, wenn ihr von den Krankenkassen bezahlt werden wollt, dann dürfen die Daten nichts keine Werbung und B, nicht abfließen für Leute, die sie zur Werbung benutzen. Und ich finde, das ist so, an der Stelle müssen wir Hürden aufsetzen, das ist klar, aber wir dürfen es eben nicht überziehen. Wir dürfen nicht die Hürden so hoch machen, dass nichts funktionieren kann in der Digitalisierung.
Das ist ja fast schon das Wort auch zur persönlichen Diagnose Zukunft, Jürgen, unserer letzten Frage, die wir dir noch stellen mögen. Wie lautet denn deine persönliche Diagnose Zukunft?
Ja, also erstmal hoffe ich, dass wir die Corona-Krise überwinden können und ich hoffe auch, dass der Schaden, was das Vertrauen der Bevölkerung in die Regierung angeht, nicht zu dauerhaft ist. Im Moment richtet die Politik natürlich erheblichen Flurschaden an, was das Vertrauen der Bürger in die staatlichen Institutionen absolut angeht. Ich hoffe, das ist mir sehr wichtig. Ich bin ein begeisterter und überzeugter Anhänger unseres Rechtsstaats und unserer Demokratie und unserer pluralen Gesellschaft. Ich hoffe, dass wir unbeschadet aus Corona, was das Grundvertrauen der Bürger in diese Gesellschaft angeht, rauskommen. Dies ist mir so wichtig, dass ich das zunächst mal zu meiner persönlichen Diagnose sage, diese Hoffnung, dass das der Fall ist, dass wir dann als plurale demokratische Gesellschaft beherzt an die zusätzlichen Aufgaben im Gesundheitswesen rangehen, die wir in unserem Podcast jetzt hier ausführlich beschrieben haben. Da ist Digitalisierung nicht alles, aber es ist schon ein wichtiger Schritt, über den manches leichter möglich wird.
Das war die Diagnose Zukunft heute mit Professor Dr. Jürgen Wasem, Lehrstuhlinhaber für Medizinmanagement an der Uni Duisburg und Essen. Und natürlich war wieder Tobias Leipold dabei und
Doc Esser.
So, lasst euch nicht verunsichern von der Regierung. Bleibt gelassen, bleibt gesund und hört bei uns wieder regelmäßig rein. Macht's gut. Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.
Ja, danke auch beiderseits. Tschüss.
Wir hoffen, wir konnten Ihnen heute ein paar neue Denkanstöße geben und freuen uns auf die nächste Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund.